SRF 2 Kultur.
SRF 4 News und SRF 2 Kultur am 66. Internationalen Filmfestival von Locarno.
Ein Romanbestseller als Film, aber nicht irgendein Bestseller. Die Rede ist von Charlotte Roches Feuchtgebiete. Und dazu noch ein neuer Film aus der Schweiz. Zu Gast ist der Regisseur Lionel Bayer. Am Mikrofon Eric Facon. Am Wochenende lief einiges in Locarno. Stars tauchten auf, Stars erhielten Preise verliehen, Ehrenpreise, Preise für die Karriere. Zum Beispiel Jacqueline Bisset oder Bisset, je nachdem, ob man die englische oder die französische Aussprache vorzieht. Die britische Schauspielerin, Jahrgang 1944, erhielt also gestern einen Ehrenleoparden für eine lange Karriere. Und ihr Lebenslauf, der liest sich wie ein Who's Who der Kinowelt der 60er und 70er Jahre. Sie hat mit Schauspielern wie Steve McQueen oder Paul Newman, Marcello Mastroianni und Frank Sinatra gearbeitet. Und das sind nur ein paar. Dazu kommen noch Regisseure wie zum Beispiel Sidney Lumet, John Huston oder Claude Chabrol oder auch George Cukor, dem hier in Locarno die Retrospektive gewidmet ist. Mein Kollege Samuel Wies hat Jacqueline Bisset getroffen, einen Preis für die Karriere, das heißt auch Rückschau halten über ein Werk. Was lernt man denn mit den Jahren der Schauspielerei?
When you're young, many of your emotions are buried. You don't know what they are, you don't know the power you have. And as you work and you get in touch with those feelings, your feelings rise to the top of your skin, so you actually can access them very quickly sometimes, and it makes you into a more emotional person. And I think it also, you carry with you the pain and joy of your life and you become a much more musical instrument.
Wenn man jung ist, sind die eigenen Gefühle sehr versteckt. Man kann sie nicht richtig einschätzen. Man kennt auch die eigene Kraft nicht. Wenn man daran arbeitet, kommen aber diese Gefühle hervor. Man wird emotionaler und kann verschiedene Gefühle leichter abrufen. Man wird ein musikalischeres Instrument, sagt Jacqueline Bisset. Sie erhielt gestern am Internationalen Filmfestival von Locarno den Ehrenleopard.
SRF 2 Kultur und SRF 4 News aus Locarno.
Feuchtgebiete, so der Name des ersten Romans der deutsch-britischen Autorin Charlotte Roche, ein Roman, der zum unerwarteten Bestseller wurde, und zwar unerwartet, weil die Thematik für viele zur Herausforderung wurde. Hauptfigur ist die 18-jährige Helen Memel, ein Scheidungskind mit einer schwierigen Kindheit. Und im Buch erfährt man viel über ihren Körper, über einen Frauenkörper, über Masturbation und Menstruation und Muschischleim. Helen Memel kennt da keine Tabus. Für viele war das grober Stoff, aber egal wie eklig man das fand, gelesen haben es dann doch ziemlich viele Menschen. Über 1,5 Millionen verkaufte Exemplare, ein Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und das Buch, das blieb dann ganz lange Zeit dort kleben, und zwar im Jahr 2008. Ein Skandal-Bestseller, Feuchtgebiete, nach dem Buch, nach dem Hörbuch, nun der Film.
Solange ich denken kann, habe ich Hämorrhoiden. Viele, viele Jahre habe ich gedacht, ich dürfte das keinem sagen.
Weil Hämorrhoiden doch nur bei Opas wachsen. Ich fand die immer sehr unmädchenhaft.
Michael Sennhauser und ich haben die Beteiligten zum Gespräch getroffen. Charlotte Roche, die Autorin, dann den Regisseur David Nent und die Hauptdarstellerin, die Tessiner Schauspielerin Carla Juri. Charlotte Roche, wenn ich bei Ihnen beginnen darf, das Buch «Feuchtgebiete, das existiert», nun eine Verfilmung, wie Sie davon gehört haben, von der Idee. Was hat das ausgelöst? Was war da der Reiz für Sie?
Dass das verfilmt wird, das Buch. Ich wollte ja unbedingt selber auch die Rechte verkaufen. Also das war ja jetzt keine Überraschung. Die Frage war dann nur eher an wen. Für mich ist das Wichtigste, was in dem Film rüberkommen muss, dass der Humor vom Buch im Film ist. So, das war sozusagen das...
Die größte Erwartung quasi.
Ja, genau.
David Wendt, wenn man so sagen würde, zugespitzt, Charlotte Roche musste eigentlich die Tabus brechen. Sie musste beim Schreiben so weit wie möglich gehen und ein bisschen drüber raus. Beim Film haben sie eigentlich das gegenteilige Problem. Also sie müssen das so hinkriegen, dass es funktioniert für ein großes Publikum. Also eine Art umgekehrte Haltung dem Material gegenüber. Ein bisschen dämpfen.
Also das war jetzt nicht so... der Ansatz eigentlich. Ich habe jetzt nicht den Film gemacht, die ganze Zeit gedacht, wie kann man das jetzt dämpfen? Wie kann man das jetzt irgendwie so ein bisschen nur so lauwarm aufwärmen? Das war es gar nicht so. Und ich habe auch immer im Buch was ganz anderes auch gesehen. Also auch der Roman, den kann man gar nicht darauf reduzieren, dass es dann nur um Tabubruch oder nur um Provokation gibt, sondern da steckt viel anderes drin. Und es ging eigentlich darum, das halt in den Film zu übersetzen, also dafür Bilder zu finden, die Figuren zu gestalten, dass sie wirklich da sind, das mit der Schauspielerin dann zu erarbeiten und so. Und das sind Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe und weniger mit dem Eindämpfen.
Carla Juri, wenn ich Sie fragen darf, das Buch, dieses Feuchtgebiet, das hat ja für einiges Aufsehen gesorgt im deutschen Sprachraum. Kannten Sie das Buch schon, bevor Sie das Angebot kriegten, da mitzuspielen, oder?
Nein, ich kannte es nicht. Ich war damals, 2008, als es rauskam, war ich nicht in Europa und habe das eigentlich alles nicht mitgekriegt. Habe das erst beim Castingangebot kapiert, was da passiert war. Und das habe ich dann ignoriert und einfach das Buch und das Drehbuch gelesen. Und
ja, und dann? Und diese Begegnung, wie warten die? Also wie Sie das gelesen haben? Was hat Sie da gepackt?
Ich habe einfach den Mensch gesehen dahinter und musste den Ursprung finden von all ihren Aktionen und musste die ergründen und wieso die wichtig sind und was das mit dir zu tun hat. Und dann habe ich den Schmerz sofort gesehen, weil das kommt für mich ganz klar rüber, das kann man fast nicht übersehen. Und das musste ich verarbeiten und da hat die Empathie einfach auch angefangen, von Mensch zu Mensch. Und dann habe ich versucht, ihre Komplexität verständlich zu machen.
Das hat mich auch fasziniert. Der Film schafft etwas, das das Buch eigentlich immer wieder zurückstößt. Also der Film hat von Anfang an eigentlich die Herzen bei der Hauptfigur. Das liegt an Ihnen, Carla Juri, ganz klar. Die Sympathie ist da. Und das Buch muss ja dauernd versuchen, die Sympathie wieder zwischendurch zu verscherzen. Also Sie müssen ja immer wieder Ihre eigene Figur auf eine Weise darstellen beim Schreiben, dass man denkt, irgendwie spinnt sie ja doch ein bisschen. Also beim Schreiben müssen Sie dauernd die Seiten wechseln. Mich hat es fasziniert, dass der Film das nicht muss. Also der Film kann von Anfang an eine sympathische Figur darstellen. Sie mussten Ihre eigene Figur immer wieder ein bisschen unsympathisch machen, damit es funktioniert. War das anstrengend?
Ich hab im Buch viel mehr Zeit als in einem Film. Ich weiß nicht, wie viele Seiten hat ein Drehbuch. Oder ich kann viel mehr ein bisschen sympathisch die Figur schreiben und dann wieder unsympathisch, unsympathisch, unsympathisch oder jetzt in dem Fall abstoßend, ekelig. Ich glaube, bei einem Film ist es auch wahrscheinlich viel wichtiger, dass man viel schneller auch jemanden sympathisch findet. Die müssen dann ganz viele Seiten praktisch wegstreichen aus dem Buch und schneller sympathisch werden.
Beim Film habe ich aber auch das Gefühl, ich schaue objektiv zu, also ich bilde mir meine Meinung. Beim Buch ist es ja immer die Autorin, die mir vorgibt, wo es durchgeht. Also das ist sozusagen ein Zweiergespräch. Und der Film, das ist ein Gruppenerlebnis.
Ah, ja. Ich dachte gerade, der Regisseur bestimmt beim Film auch, was man sieht und denkt. Nee?
Tut auch. Aber ich als Zuschauer, ich sehe das ja nicht. Also ich nehm dem Regisseur eigentlich alles ab. Mhm. Ich sitze da drin und ich erlebe das objektiv, wenn ich drin sitze. Und Sie, wenn Sie das Buch schreiben, das funktioniert ja ganz anders. Sie müssen sich ja immer überlegen, wie wirkt jetzt das?
Ja.
Ich als Zuschauer nicht.
Ah ja, ja, okay. Jetzt verstehe ich. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ja.
Gab es denn Momente, wo Sie sagten, jetzt muss ich ihr doch noch einen böseren Zug geben im dritten Kapitel oder so?
Nee, also ich schreibe nicht technisch. Ich habe keinen großen Plan. Ich schreibe praktisch einfach aus dem Bauch raus. Und alles passiert einfach so. Und das ist ganz klar so, wie Sie sagen, die Helen im Buch ist unsympathischer. Das stimmt wirklich. Würde ich auch bestätigen. Das ist jetzt auch nicht verletzend oder so für mich.
Nee, natürlich nicht.
Die macht das dem Leser sehr, sehr schwer. Man muss sich vordergründig durch sehr viel Dreck, Schmerz und Alter und Masturbation kämpfen, um den Mensch dahinter zu sehen. Und diese Ekelwand ist im Film dünner.
Das kam Ihnen ja wahrscheinlich auch entgegen. Also Sie können darauf setzen, dass die Ekelwand von den Filmbildern hergestellt wird, dass Sie nicht das Ekelpaket selber spielen müssen, oder?
Nein. Also ich habe die Figur auch im Buch gemocht, weil es wirklich, wie vielleicht Charlotte sagt, es schwieriger gemacht hat. Ich finde, dass man sie mag. Ich finde, das ist Teil von ihr, weil da muss wirklich ein Test überstehen. Und das fand ich einfach ein Abenteuer, so diesen Test zu überstehen. Und ich, auch in ihrer Welt ist... habe ich für mich jetzt, war Ekel eher etwas, Kreatives. Und sie identifiziert sich vielleicht auch vielleicht ein bisschen, weil sie auch von der Familie nicht so viel Wertschätzung bekommt. Auch. Sie ist ja abgestoßen vielleicht ein bisschen und dann identifiziert sich vielleicht auch einfacher in ein Bakterium. Und deswegen, ich weiß nicht, also für mich ist das Mut zum Hässlichen, fand ich, ziemlich kreativer Zustand.
Nun ist es so, also ich habe mir sagen lassen, dass das Buch sowieso hohes Identifikationspotenzial hat für Frauen. Die Autorin ist eine Autorin, eine Frau. Die Hauptfigur ist eine Frau. Jetzt ist der Regisseur ein Mann. Und ich stelle diese Frage stellvertretend für unsere Kollegin, eine Filmredaktorin, die heute nicht dabei ist, die gesagt hat, mich wird das noch wundern, so, wie geht man als Regisseur mit so einem Frauenstoff, wie sie das genannt hat, um?
Also erstens würde ich sagen, also dass ich auch mit dem Roman ganz viel anfangen konnte, sozusagen. Also auch wenn es da jetzt eine weibliche Hauptfigur ist, aber zum Beispiel die Gedankenwelt von Helen, also was sie so für Alltagsbeobachtung hat, was sie für Gedankenketten hat und so weiter, damit konnte ich mich total oft identifizieren und ganz stark identifizieren. Und ich denke, es gibt auch viele Männer, die das Buch gelesen haben und auch mögen. Und das hat ganz oft den Effekt, dass sie irgendwie was sagt und was entdeckt, wo man sich so wiederfindet drin. So, wo man denkt, so ja stimmt, das hätte man sich vielleicht nicht so getraut, so zu sagen oder nicht sich so bewusst gemacht. Aber das hat das Buch ganz an ganz vielen Stellen. Und das gilt für Männer und für Frauen. Außerdem, der Umkehrschluss wäre ja sozusagen, also wenn jetzt nur Frauen dürfen Filme über Frauen machen, das kann ja gar nicht sein, sozusagen. Also Frauen sind ja auch Menschen. Und deswegen ist es natürlich auch möglich, auch für als ein Mann irgendwie sich damit zu beschäftigen, sozusagen, und auch darüber einen Film zu machen.
Es ging eigentlich darum, dass mir auch eine andere Kollegin heute Nachmittag ganz lange erklärt hat, dass wir als Männer das gar nicht so richtig verstehen können, weil ganz viel von dem Film und auch vom Buch vom weiblichen Körper handelt und wir hätten da wirklich keine Ahnung davon.
Ich würde diese Unterschiede gar nicht so groß machen, sozusagen. Ich glaube, die Sachen, die einen vereinen, sind viel, viel näher, so. Und es ist natürlich so, dass jeder einzelne Mensch, egal ob Mann oder Frau, wird in dem Buch, weil es auch so einen großen Reichtum hat, immer auch was anderes sehen und so weiter. Das ist ja genauso, ich hätte auch nie gesagt, dass Helen wird die unsympathisch ist in Romanen sozusagen. Es ist natürlich so, dass man dann gleichzeitig denkt, oh, die ist aber toll und lustig und erotisch und dann, das ist aber, das ist so ein Zwiespalt auf jeden Fall.
Die ist eine komplexe Figur, ja.
Aber ich hätte das nie als unsympathisch beschrieben. So. Und jeder kommt mit seinen eigenen Assoziationen und bei jedem löst der Film das Buch auch was anderes aus, sozusagen. Das wird immer so sein. So. Aber ich würde das gar nicht so sehr festmachen auf, ja, das ist jetzt aber nur Frauen oder nur oder sonst irgendwie was.
Noch zum Schluss noch eine Frage. Es gibt noch ein zweites Buch, Schoßgebete. Was ist mit dem? Ist da ein Film zu erwarten?
Da kommt auch ein Film, das ist schon abgedreht, aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich glaube, uns hat ihn noch niemand gesehen. Er ist aber kommt im nächsten Jahr.
Ja, genau, der kommt im nächsten Jahr.
Sehr gut. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ja, danke.
Soweit also das Gespräch mit den Beteiligten am Film Feuchtgebiete. Michael Sennhauser von der SRF Filmredaktion. Der Stoff, der galt als unverfilmbar, und zwar wegen des Inhaltes des Buchs. Wir haben das erklärt, warum. Aber wie ist denn Ihr Urteil jetzt nach der Aufführung? Den Film, den gibt es ja jetzt.
Ja, das ist gelungen. Und zwar, um es mit Mary Poppins zu sagen, mit einem Löffel Zucker geht die Medizin besser runter und der Film liefert den Zucker. Das ist auch arbeitsteilig. Also während Charlotte Roach als Romanautorin eine Anfängerin war und das Handwerk noch nicht zu 100% beherrscht, kann man sagen, David Wendt, der kriegt das hin. Also der weiß, was er macht und der Film funktioniert. Er ist populär im besten Sinne, ist ein Popfilm. Er geht nicht so weit, dass die Ekelgrenze überschritten würde. Und er kriegt die Botschaft des Buches, wenn es wirklich eine sein sollte, auch so rüber, dass man sie versteht. Und zwar, dass sie alle verstehen. Das ist wirklich populäres Kino im besten Sinne.
Und da haben wir noch eine Hauptrolle in den Händen einer Schweizerin, Carla Juri, Tessinerin, die hat schon zwei Schweizer Filmpreise, trotz relativ jungen Alters. Gibt es einen dritten?
Es gibt wahrscheinlich mehr als einen dritten Preis. Kein Schweizer Filmpreis für das ist eine deutsche Produktion, aber sie wird noch weitere Preise abräumen und für sie ist es der Start einer internationalen Karriere. Also das ist ganz klar, wenn man die Reaktion aus Deutschland sieht von den letzten zwei Tagen, Carla Juri ist ein kommender Star.
Nun also, soweit die professionelle Einschätzung dieses Films, aber lassen Sie uns doch mal schauen, was das Publikum dazu gemeint hat. Wir haben ein bisschen rumgehört.
Besser als das Buch. Ich habe das Buch nicht gelesen, weil es mich nach den ersten zwei Seiten mal im Buchladen angekotzt hat. Aber es war wirklich toll gemacht.
Ja, es geht nicht so speziell. Einfach ein bisschen grusig. Es hat mich fast geklopft.
Das war überhaupt alles harmlos. überraschend gut vielleicht. Ja. Sehr schön erzählt, sehr schöne Bilder.
Die Szenen und so weiter, das ist destruktiv und nicht positiv. Ich denke, sowas braucht man nicht.
Das sind die Kids von heute, die müssen wir nicht verstehen. Das ist ganz normal, wir haben unsere Eltern auch nie verstanden.
Genau. Feuchtgebiete, ein kontroverses Buch, ein kontroverser Film. Christian Gebhardt von unserer Online-Redaktion, wie sieht denn das im Netz aus, die Diskussion über diesen Film?
Ja, auch hier kein Film in Locarno gab in den sozialen Medien schon im Vorfeld so viel zu reden wie Feuchtgebiete. Gerade auf Twitter gingen die Emotionen zum Teil sehr hoch. Viele rieben sich die Augen, dachten, Feuchtgebiete, wie kann das nur als Film funktionieren? Aber nach dem Film, wenn man da auf Twitter blickte, da waren die Reaktionen größtenteils positiv. Viele waren überrascht, wie emotional, wie tragisch auch und wie humorvoll der Film dann tatsächlich war. Ein Tweet habe ich da herausgegriffen und mitgebracht, der das schön zusammenfasst. Feuchtgebiete, sehr lustig, manchmal eklig und man ist froh, dass in der Dunkelheit niemand sieht, wie rot die Ohren sind.
Das ist uns allen vielleicht so gegangen, ja.
Genau, also solche Kommentare gab es gestern sehr viele und wir von der Online-Redaktion haben die auch zusammengefasst im Netz in einer Art kuratierten Übersicht auf srf.ch mit Tweets, mit Bildern, mit verschiedenen Artikeln, die jetzt alle zu lesen sind. Alles schön zusammengefasst. Das wird auch täglich aktualisiert. Momentan gibt es da eine kleine Feuilleton-Rundschau zum Film Feuchtgebiete.
Wunderbar. Und da kann man also diese ganze Diskussion mitverfolgen. Das war Christian Gebhardt von unserer Online-Redaktion. Eine der großen Schweizer Premieren hier in Locarno ist der neue Film des Regisseurs Lionel Bayer aus der Romandie Les Grandes Ondes à l'Ouest. Bayer, den kennt man unter anderem von Garçon Stupide oder Un autre homme. Nun, seit ein paar Tagen fährt in Locarno ein altertümlicher Volkswagen-Bus herum, angeschrieben mit SSR, Société Suisse de Radiodiffusion. Sieht aus wie ein alter Sendewagen, ist ein alter Sendewagen. Und im Film fährt dann eine Equipe des welschen Radios mit eben diesem Wagen nach Portugal, um dort Reportagen zu machen. Die drei Radiomacher aus der Romandie haben es ziemlich schwer miteinander, kann man sagen. Und die geraten dann im Zielland Portugal mitten hinein in eine ausgewachsene Revolution und sind darauf relativ unvorbereitet.
Ja, la révolution au Portugal.
Mais depuis longtemps?
Bah, depuis cette nuit. Vous écoutez jamais la radio, vous autres?
Lausanne, ici Lisbonne.
Mais qu'est-ce que vous foutez, nom de Dieu? On a dit que vous deviez m'appeler tous les soirs.
Hört ihr nie Radio, fragt die Radiomacherin, die anderen Radiomacher in diesem Ausschnitt aus Les Grandes Ondes à l'Ouest. Herzlich willkommen. Lionel Bayer.
Danke, bonjour, guten Morgen.
Guten Morgen. Brigitte Hering, ich darf Ihnen das Wort übergeben.
Ja, Lionel Bayer, wie kommt ein Schweizer Regisseur, ein junger noch dazu, der die Nelkenrevolution in Portugal nicht erlebt hat, einen Film über diese Nelkenrevolution zu drehen?
Mais d'abord, il y a toujours l'intérêt et l'envie, justement, le cinéma permet cela, de vivre une époque qu'on n'a pas encore vécue ou qu'on n'a pas vécue parce qu'on n'était pas né.
Das Kino gibt einem die Möglichkeit, tatsächlich eine Ära, eine Zeitspanne wiederzuerleben, die man eigentlich selbst nicht erlebt hat.
Et puis, on est dans une époque maintenant où on se pose beaucoup de questions autour de l'Europe. Et l'intérêt du film est de cibler cette révolution du Portugal. C'était d'essayer de raconter quelque chose sur l'époque d'aujourd'hui, avec une révolution par laquelle tout a commencé au Portugal.
Heutzutage redet man viel über das heutige Europa, über den Zusammenhalt, über das Auseinanderfallen. Und schön ist es irgendwie, sich das anzuschauen, in der Rückblende auf das, was damals in Portugal war, diese Revolution, bei der von Ihnen aus gesehen vieles angefangen hat.
Et par exemple, l'intérêt de la révolution portugaise, c'est qu'elle s'est déroulée en une nuit et que dans un film, on peut montrer du jour au lendemain la transformation d'un pays. Si on voulait faire la même chose avec les pays du Maghreb, ce serait beaucoup plus difficile, il faudrait faire une chronique sur plusieurs années. L'intérêt du Portugal, c'est presque l'immédiateté de la transformation.
Das Interessante an Portugal ist, dass die Revolution quasi über eine Nacht hinweg stattgefunden hat. Das passt natürlich gut zu einem Film. Wenn man jetzt als Vergleich die Revolution im Maghreb abfilmen möchte, dann müsste man das ganz anders machen. Es wäre viel langfertiger in Portugal tatsächlich in einer Nacht.
Also ist Ihr Film eigentlich auch ein Kommentar auf das, was heute in Europa passiert, obwohl es eine Art nostalgisches Period-Movie, ein Epochenfilm ist?
Alors c'est pas un film nostalgique, c'est plutôt un film qui essaye de... Parce que le film ne dit pas c'était mieux avant, il dit au contraire, regardez comme c'était il n'y a pas longtemps en Europe, la dictature, la guerre, et à quel point il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, la liberté n'existait pas. C'est plutôt une piqûre de rappel, comme une piqûre chez le médecin.
Es ist kein nostalgischer Film, sondern es ist ein Film, der die Leute einlädt, sagt Lionel Bayer, mal zurückzuschauen und zu sagen, schaut mal, das war eine Zeit, da gab es keine Freiheit und passt auf. Dass das nicht wieder so wird, wenn ich das richtig verstanden habe.
Si, si, c'est juste par rapport à l'idée du rappel. Vous savez, quand on. Les choses, aujourd'hui, les choses semblent tellement aller de soi, on a l'impression que c'est tellement normal, en fait, de pouvoir circuler, que les femmes puissent faire de la radio, que tout. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, ça n'était pas normal. Il faut se rappeler de ça. Le film essaye de dire cela aussi.
Das heißt, der Film, der versucht, den Leuten aufzuzeigen, dass es nicht alles ganz selbstverständlich ist, was wir heute als selbstverständliche Errungenschaft haben. Frauen, die Radio machen, zum Beispiel Brigitte Hering, das war offenbar dazumals ein größeres Problem und so weiter und so fort. Auch die Freiheit, überhaupt zu sagen, was man will.
Sprechen wir doch nochmal, Sie haben gesagt, es ist kein nostalgischer Film, aber ein bisschen Radionostalgie schwingt da ja mit diesem alten Volkswagen, mit der alten Technik. Woher kommt die bei Ihnen, Lionel Bayer?
D'abord, quand je vous regarde aujourd'hui travailler, vous êtes toujours un petit peu la même, vous fonctionnez toujours un peu la même façon qu'en 1974. Mais...
Tiens, wir funktionieren immer noch wie dazumals. Er sagt, also ein gewisser nostalgischer Touch gibt es da auch, wenn er uns beim Arbeiten zusieht, jetzt gerade zum Beispiel.
Mais l'idée m'est venue parce qu'en 2009, j'ai été invité par la radio suisse romande en Allemagne pour conduire une petite Trabant dans le cadre d'un programme radio qui fêtait les 20 ans de la chute du mur de Berlin.
Im Jahr 2009, da ist ihm die Idee gekommen, da wurde nämlich von unseren Kollegen von Radio Suisse Romande eingeladen, mit einem Trabi durch Deutschland zu fahren.
Ja, Trabi, ja. Et j'ai passé trois jours dans cette voiture. On était suivis par un quart régie de la radio, avec deux journalistes et un technicien. Et j'ai vraiment observé la façon dont vous vivez les uns avec les autres, les rapports que vous avez entre journalistes et techniciens, les disputes, les rapports avec la direction. Et je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant à faire dans le monde de la radio.
Non,
le monde de la radio, parce que il y a différents corps de métier qui travaillent. Les techniciens, les journalistes ne sont pas du tout du même monde, mais ils se retrouvent, par exemple, quand j'étais en Allemagne, coincés dans un combi Mercedes. La radio suisse est plus riche maintenant, mais dans un combi Mercedes pour raconter l'histoire de l'Europe aux Suisses qui écoutent dans leur casque.
Gut, jetzt versuchen wir das mal zusammenzufassen. Also, während dieses Ausflugs nach Deutschland hat er gemerkt, dass da verschiedene Leute aus verschiedenen Arbeitsgebieten zusammenarbeiten. Zum Beispiel auf der einen Seite die Radiojournalisten, auf der anderen die Techniker. Und die leben dann zusammen auf ganz engem Raum. Und da gäbe es was zu erzählen und hat das Ganze dann nach Portugal übersetzt.
Ja. Das ist ein bisschen wie bei uns tatsächlich hier in Locarno. Was mich natürlich interessiert, liegt dieser Geschichte, denn ein wahrer Kern zugrunde. Also gab es dieses Radioteam aus der Westschweiz, das Sie hier porträtieren im Film?
Alors, il y a des choses vraies dans le film, mais tout n'est pas vrai dans le film. Il y a, disons, c'est comme une sorte de mélange de plein de personnes que je connais qui ont travaillé à la radio. Par exemple, le personnage de Julie Dujon-Renan, la journaliste, il y a eu une femme à la radio Suisse romande qui a vraiment été poussée en dehors des programmes parce qu'elle faisait des programmes très féministes, très engagés et que ce n'était pas possible à l'époque. Donc l'idée, c'est d'utiliser la fiction pour raconter quelque chose de vrai en utilisant aussi bien des parties réelles et existantes que des parties fictionnelles.
Es gab tatsächlich wahre Dinge an diesem Film. Es gab zum Beispiel eben eine weibliche Journalistin dazumals, die man aus dem Programm etwas rausbuxiert hat, weil sie tatsächlich zu feministische Programme gemacht hat. Und das wollte man dazumals nicht. Und diese Geschichte zu erzählen, ist natürlich auch noch relativ aktuell.
Jetzt aus diesem Material oder aus dieser Geschichte hätten Sie ein wunderschönes Mockumentary, ein erfundener Dokumentarfilm machen können. Sie haben eine Komödie gemacht. Warum diese Entscheidung?
J'aime bien rire. J'aime bien. Non, c'est parce que la comédie, c'est sans doute un des genres les plus difficiles au cinéma. Parce qu'il y a un code qu'il faut soit respecter, soit transgresser, mais le spectateur, il connaît ce code. Et quand vous faites un film d'auteur, vous pouvez utiliser votre propre grammaire. Quand vous faites une comédie, vous devez être en référence avec une grammaire que tout le monde connaît. Et donc, c'est très exigeant.
Eine Komödie ist eine große Herausforderung. Also zuerst mal der Entscheid ist gefallen, weil er gerne lacht. Das haben wir jetzt auch schon gemerkt, hier während dieses Interviews. Andererseits ist eine Komödie ein sehr diffiziles Metier, weil da braucht es einen eigenen Code, eigene Standards gelten. Während man sonst beim Filmemachen wirklich seine eigenen Regeln erfinden kann, er sagt, seine eigene Grammatik quasi erfinden kann, kann man das bei der Komödie nicht.
Et du coup, disons, le rapport de la qualité du film ne fonctionne que si les spectateurs rient. Donc, par exemple, pour moi, hier, sur la Piazza Grande, c'était le seul objet de contrôle pour savoir si le film fonctionne ou pas, c'était la réaction du public. La direction des spectateurs, on dit souvent direction des acteurs, ça, c'est quelque chose de très différent pour la comédie. La direction du spectateur, on ne le sait que à la fin, quand on présente le film.
Genau, und das Maß aller Dinge ist natürlich bei der Komödie, ob die Leute mitlachen. Und offenbar ist das gestern Abend auf der Piazza Grande sehr gut gelungen. Jedenfalls der Gradmesser war da. Nun denn, es geht langsam dem Ende zu. Lionel Bayer, ich danke Ihnen vielmals für den Besuch. Merci la visite.
Merci à vous.
Und das Team hier aus Locarno verabschiedet sich für heute. Tanti saluti vom Team, ich mache es jetzt mal für alle. Mein Name ist Eric Facon und arrivederci da Locarno.
SRF 2 Kultur und SRF 4 News aus Locarno.
Neue Entwicklungen gibt es im Fall Suhrkamp. Seit Jahren kämpft der Minderheitsgesellschafter Hans Barlach mit Verlagschefin und Geschäftsführerin Ulla Unselt-Berkewitsch um die Macht im renommierten deutschen Verlagshaus. Nun scheinen Barlach aber alle Fälle davon zu schwimmen. Suhrkamp hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erreichen können und es sieht so aus, als ob man weitere Giftpfeile gegen Barlach im Köcher hätte. Meine Frage an SRF-Literaturredaktorin Franziska Hirsbrunner. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Meldungen. Der Reihe nach. Welche Kampfhandlung nehmen wir zuerst unter die Lupe?
Das Insolvenzverfahren, denn das ist ganz klar ein Triumph für Ulla Unselt-Berkewitsch und eine herbe Niederlage für Hans Barlach, der ja im Dezember vor Gericht die Absetzung der Geschäftsführung des Suhrkamp Verlags erwirkt hatte.
Er kann sie jetzt also nicht mehr absetzen?
Nein, kann er nicht. Suhrkamp hat natürlich Berufung eingelegt, damals gegen die Absetzung. Die definitive Entscheidung ist nun irrelevant geworden, denn mit dem Insolvenzplan verwandelt sich der Verlag in eine Aktiengesellschaft und in einer AG gibt es keine Geschäftsführung. Da gibt es also nichts mehr abzusetzen, sondern einen Vorstand, überwacht von einem Aufsichtsrat.
Und was bedeutet das für Hans Barlach? Der hält ja derzeit 39% am Suhrkamp Verlag.
Also gesetzt, der Insolvenzplan übersteht die juristische Prüfung, das muss ja auch erstmal noch sein, und gesetzt, die Gläubiger, das sind auch alle Autorinnen und Autoren des Verlags, stimmen dem Plan zu, wird aus dem Minderheitsgesellschafter Hans Barlach ein Minderheitsaktionär.
Das heißt?
Als Aktionär kann Barlach nur noch in den Aktionärsversammlungen Einfluss nehmen und so wie es aussieht im Moment, also was man auch weiß über diesen Insolvenzplan, wird es dort so sein, dass er in allen Belangen überstimmt wird jeweils. Er steht aber auch noch aus einem anderen Grund mit abgesägten Hosenbeinen da. Seine Anteile an Suhrkamp sind ja immer noch nicht vollständig finanziert. 5 Millionen Franken plus Zinsen und Verfahrenskosten sind noch ausstehend. Kürzlich wurde ein Zahlungsaufschub vom Bundesgericht in Lausanne abgewiesen. Wenn es also der Teufel will, bleiben Barlach bald nur noch ca. 20% Beteiligung am Suhrkamp Verlag.
Dann ist also Ulla Unselt-Berkewitsch fein raus.
Ja, aber die Meldungen der letzten beiden Tage zeigen, es hat ein Geschmäckle.
Ein Geschmäckle. Warum?
Naja, es ist bekannt geworden, dass der deutsche Taschenbuchverlag DTV Interesse bekundet hat, bei Suhrkamp einzusteigen. Man muss wissen, hinter DTV stehen Hansa, CH Beck, Hoffmann und Campe sowie der Kinderbuchverlag Oettinger. Das sind topseriöse Verlage, familiengeführt, unabhängig. Die wären bereit, zusammen mit Suhrkamp so etwas wie ein Random House der unabhängigen deutschen Verlage zu bilden. Suhrkamps knappe Antwort war, man nehme das Angebot in Anführungsstrichen selbstverständlich zur Kenntnis.
Was so viel bedeutet wie Verlagschefin Ulla Unselt-Berkewitsch verspürt keine große Lust, von ihrer Macht was abzugeben.
So sieht es genau aus. Und das nicht so Nette an der ganzen Geschichte ist, dass Suhrkamp insgeheim längst eine Lösung gefunden zu haben scheint, die es dem Verlag erlaubt, so weiter zu wursteln wie bisher. Das sind die sogenannten Shampoo-Milliardäre, die branchenfremden Vella-Erben und Kunstsammler Silvia und Ulrich Ströer, von denen man schon wusste, das weiß man schon länger, dass sie interessiert sind, Hans Barlachs Anteile am Suhrkamp Verlag zu übernehmen. Neu und pikant ist nun Folgendes. Die Autorinnen und Autoren von Suhrkamp, die erhalten zweimal jährlich eine Honorarabrechnung im Januar und jetzt im August. Suhrkamp darf aber erst zahlen, wenn der Insolvenzplan verabschiedet und in Kraft ist. Und das wird vermutlich erst im Oktober der Fall sein. Und nun gibt es eine Vereinbarung mit den Ströers. Die zahlen jetzt im August anstelle des Verlags. Tönt nicht schlecht, bloß die Autorinnen und Autoren verlieren, wenn sie diese Zahlung annehmen, ihren Status als Gläubiger. Das heißt, sie können nicht über den Insolvenzplan abstimmen und haben also auch keine Möglichkeit, Druck auszuüben auf ihren Verlag, von dem ich doch denke, dass er der Reform bedarf und unter dem Dach von DTV wohl sicherer wäre als in der Hand einer AG.
Einschätzungen von Franziska Hirsbrunner. Die Entscheidung über die neue Verlagsform bei Suhrkamp soll voraussichtlich im Oktober fallen. Salzburg, das ist nicht nur die Touristen- und Festivalstadt, das ist auch der Turnierplatz für Theatermenschen. Beim Turnier geht es um Ehre, um ein Preisgeld von 10.000 Euro und ein besonderes, edles Schreibgerät, einen Füllfederhalter. Die Salzburger Festspiele laden zum YDP, dem Young Directors Project. Das ist ein Wettbewerb für mehr oder weniger junge Regisseure. Bereits zum 12. Mal wird er ausgeschrieben. 2002 mit Jürgen Flimm als Schauspielchef wurde das Projekt gestartet. Auch 11 Jahre danach sind wieder 4 Produktionen in Konkurrenz um die Auszeichnung. Aus Salzburg berichtet für SRF 2 Kultur Eva Hallus.
Ob Sieger oder nicht, dieses Projekt hat heuer das meiste Interesse beim Young Directors Project hervorgerufen. Jedermann als One-Man-Show. Zum ersten Mal gibt es bei den Festspielen Konkurrenz zum berühmten Spiel auf dem Domplatz. In Jedermann spielt Philipp Hochmeier, Schauspieler bereits mit Festspielerfahrung, alle Rollen. Seine einzige Partnerin, die Musikerin Simone Jones.
Wir müssen gerade ins Ohr dringen, den Widerhall von ihrem Singen. Nein, in fürchterlicher Weise und laut und mächtig, nicht leise zu. Jedermann! Und
zusätzlich gibt es Live-Video und ein bisschen mehr Zweifel, ob ein kleines Glaubensbekenntnis ein rücksichtsloses Leben wettmachen und den Himmel garantieren kann. Regisseur Bastian Kraft leitet daraus ab, das Stück über den Katholizismus hinausgehoben und allgemein gültig gemacht zu haben.
Was passiert mit mir oder was passiert mit meiner Sicht auf mein Leben, wenn ich sterben muss oder wenn ich mir diese Tatsache vor Augen führe? Die ist wirklich universell und da kann auch niemand ausbüchsen. Und dann gibt es die Antwort, die das Stück konkret im Hoffmannsthal-Text am Schluss gibt, die eine katholische ist, die aber eben für uns auch eben das eine konkrete Beispiel ist, wie dieser Jedermann, auch wie diese Zeit, in der es geschrieben wurde, diese Frage beantwortet hat.
Die Konkurrenz um den Preis kommt heuer aus Großbritannien, aus Tschechien und von einem Iraker, der heute in Belgien lebt. Mokala Drasem zeigt eine Fassung von Romeo und Julia. Drei Paare, Kinder, junge Leute, ein reifes Paar, stellen sich der Liebe in einem vom Krieg geprägten Land. Eine Aufführung, die seltsam blass bleibt. Mit Animation und Live-Musik arbeitet Susan Andreid. Im Stück The Animals and Children Took the Street geht es um Straßenkampf in einem Arme-Leute-Viertel. Trotz Kakerlaken und Kriminalität punktet die Aufführung mit Poesie und Charme. Und mit einem Remake des Buñuel-Films Der diskrete Charme der Bourgeoisie wird in einer Woche Jan Mikulaschek in den Wettbewerb eingreifen. Was in diesem Sommer bisher zu sehen war, ist Theater mit etwas ungewohnten, aber durchaus gängigen Mitteln. Schauspielchef Sven-Erik Bechtolf hat sich bereits im Vorjahr wieder konventionelleren Formen von Theater zugewandt, hat die vierte Wand quasi wieder aufgerichtet. In den Sommern davor, als Thomas Oberender das Schauspiel bei den Festspielen geleitet hat, konnte man ausgeprägt neue Theaterformen beim YDP kennenlernen. Das war Theater, das sich nicht so sehr an literarischen Vorlagen orientierte, sondern neue sinnliche Erfahrungen suchte. oder das Publikum eng ins Spiel einbezog, sodass nach naturalistisch gespielten Gewaltszenen verstörte Zuschauer sich nächtelang den Schrecken von der Seele reden mussten. Davon ist man also seit dem vorigen Festspielsommer weit entfernt. Bereits 2012 hatte sich Schauspielchef Sven-Erik Bechtolf bei der Preisverleihung für seine YDP-Auswahl rechtfertigen müssen.
Theater misslingt nicht immer, aber meistens. Der Erfolg ist nicht die Regel, sondern der Misserfolg ist die Regel. Wir wollen junge Regisseure zeigen. Junge Regisseure zeigen heißt Risiken eingehen.
Die heurige Preisverleihung zum YDP ist am 21. August. Die Jury, die den Preisträger ermittelt, wird in jedem Sommer neu zusammengesetzt. Der Gewinn des YDP kann durchaus der Kick zu einer Karriere sein. Alvis Hermanis hat den Wettbewerb 2003 gewonnen. Mittlerweile ist er gefragter Regisseur, auch bei den Salzburger Festspielen selbst.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten, am Mikrofon David Vogel. 4 Jahre nach dem überraschenden Tod der Gründerin Pina Bausch feiert das weltberühmte Tanztheater Wuppertal in diesem Herbst seinen 40. Geburtstag. Heute hat der künstlerische Leiter des Theaters, Lutz Förster, eine Umstrukturierung der Kompanie angekündigt. Dazu sollen auch junge Tänzer engagiert und ab 2015 ein neues Stück einstudiert werden. Das Schicksal der Kompanie Pina Bausch ist eng verbunden mit der hochverschuldeten Stadt Wuppertal. Die Stadt hat jüngst für Negativschlagzeilen gesorgt, nachdem sie ihr Schauspielhaus schließen musste. Das Pina Bausch Tanztheater wird von der Stadt Wuppertal allerdings weiterhin mit 2,5 Millionen Euro jährlich unterstützt. Die offenen Autorenhonorare des insolventen Sokamp Verlags werden vorübergehend von der deutschen Unternehmerfamilie Ströer bezahlt. Dazu hat sich die Familie bereit erklärt. Der Verlag werde diese Zwischenfinanzierung zurückerstatten, sobald es das Verfahren zulasse, erklärte eine Sokamp-Sprecherin und bestätigte damit einen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In der vergangenen Woche war das Insolvenzverfahren für den Verlag eröffnet worden. Außerdem wurde bekannt, dass an einem Einstieg bei Sokamp sowohl das Ehepaar Ströer als auch der deutsche Taschenbuchverlag DTV interessiert sind.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.